herzlich willkommen zum Human Works Podcast, eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. In dieser Folge haben wir die Gewinnerin des CHRO of the Year 2022 zu Gast. Es ist Frauke von Pelier, CHRO bei Viessmann. Frauke gibt uns Einblicke in ihre Arbeit und die umfassende Transformation von Viessmann zu einem Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen und Wärmepumpen. Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast. Heute spreche ich mit Frauke von Pelier, CHRO bei Viessmann und Gewinnerin des CHRO of the Year 2022. Im Voting des Personalmagazins erhielt Frauke satte 33% der Stimmen der rund 7.900 Leserinnen und Leser, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Frauke genauer über einige der in der Preisverleihung angesprochenen Themen zu sprechen. Zu Beginn jedoch möchte ich sie euch noch mal kurz vorstellen. Frauke ist seit 2021 Chief People Officer bei der Viessmann Group, einem Hersteller von Heizkesseln, der sich gerade mitten in der Transformation zum Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen und Wärmepumpen befindet. Sie ist bereits seit 20 Jahren im Personalmanagement tätig. Unter anderem war sie bei Bertelsmann, Otto, Zalando und SAP. Zudem ist sie Boardmitglied beim Startup HeyJobs. Sie kennt also die Welt der Konzerne und die der Startups. Liebe Frauke, herzlich willkommen nochmal und magst du hier noch was ergänzen?
Hallo Sebastian und hallo an alle Zuhörerinnen. Ich freue mich über diese tolle Vorstellung, freue mich aber noch viel mehr, das Gespräch mit dir zu beginnen, weil ich glaube, es doch immer mehr um die Inhalte geht und das ist sicherlich auch immer wichtig bei mir zu wissen, dass es mir um Inhalte geht, weil ich viel Spaß eben an der ganzen Organisations-, People-, Kulturarbeit habe und ich auch denke, dass die Diskussionen und wirklich auch diese inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, wie wir heute uns sozusagen in der Arbeitswelt bewegen, ganz wichtig sind.
Klasse. Also vielen Dank und schön, dass du dir Zeit für uns nimmst heute. Und wenn wir von Inhalten sprechen, dann lass uns gleich durchstarten. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dir gleich mal zwei Fragen. Zum einen, CHRO of the Year. Was bedeutet diese Auszeichnung persönlich für dich? Und was glaubst du, hat den Ausschlag dafür gegeben, dass du so viele Stimmen erhalten hast?
Ich denke, dass jede Auszeichnung und Award am Ende eine Projektion ist. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr um meine Person geht, sondern eher darum, was man sich eben wünscht und was man eben auszeichnen möchte und was man ehren möchte. Und in dem Sinne stehe ich natürlich ganz stark jetzt durch die Sachen, die ich gemacht habe bei Zalando, im Startup-Umfeld sehr stark in die moderne Arbeitswelt geführt, bei SAP sehr viel sich mit dem Thema digitale People-Prozesse beschäftigt und jetzt eben bei Viessmann mit der Veränderung hin zu erneuerbaren Energien und das sehr stark die Nachhaltigkeit von der People-Seite zu leiten, ist etwas, was ich denke, was man ehren möchte und auszeichnen möchte. Und zwar, was möchten wir darin auszeichnen? Den Aspekt, dass wir uns eigentlich eine Personalarbeit wünschen, die nachhaltig ist, die im Zentrum von Veränderung steht. Und so nehme ich das, so nehme ich die Auszeichnung. Das ist für mich eine Ehre und eine Verantwortung zugleich.
Ja. Sehr schön. Und ich habe gelesen, dass du des Öfteren eure Produktionsstandorte besuchst und dann auch wirklich gern mal an der Fertigung mit am Band anpackst. Und das bedeutet, du bist ganz nah dran an den Menschen bei Viessmann. Und ich bin neugierig, was bekommst du da alles so mit? Und ist es das auch, was dich persönlich an den HR-Themen besonders fasziniert?
Sehr gute Frage. Ich habe so zwei Aspekte, wie oft so Persönlichkeiten sind komplex. Und ich habe zum einen, habe ja selber einen starken analytischen Business-Hintergrund, ein MBA gemacht und mich sehr, sehr stark mit dem Thema Daten und Analytik und durchaus auch Prozessen beschäftigt und habe sicher auch an vielen Stellen einen starken Blick darauf, dass man die Dinge messbar machen muss, dass wir gute Datenpunkte brauchen. Und gleichzeitig bin ich jemand, der gerne die Dinge fühlen möchte, vor allem wenn es um Organisation und um Kultur geht. Und als ich neu zu Viessmann gekommen bin und in diese wirklich Familienunternehmen und auch das Familiengefühl, ist es für mich so gewesen, dass ich sagte, wenn in dem Moment, wo ich wirklich ein Praktikum im Herzen unseres Seins mache, kann ich am besten fühlen, wer wir sind. Und genauso ist es auch. Und da finde ich es wichtig, dass man sowas nicht nur einmal macht, sondern immer wieder. Weil dieses, wie fühlt es sich denn an, ist für mich ganz entscheidend, um dann auch wiederum gute analytische und auch sehr strategische und wirkliche Fortschrittsentscheidungen zu treffen.
Theorie und Praxis oder Strategie und Praxis, ganz wichtig, das eine ohne das andere funktioniert nicht. Man muss beides eigentlich kennen. Finde ich toll.
Ja, es ist Analytik und Gefühl, würde ich das eher nennen. Also man muss es fühlen und man muss es analysieren können. Und ich glaube, wenn dann Herz und Kopf zusammenkommen, dann hat man eben auch die Chance, gute Entscheidungen zu treffen. Vielleicht klingt das noch besser auf den
Punkt. Absolut richtig, ja. Der Rainer Straub, also der Herausgeber des Personalmagazins, der sagte bei der Verleihung, dass du eine neue Generation von Führungskräften präsentierst in seinen Augen, die Empathie mit Geschäftssinn und Herkunft mit Zukunft verbindet. Und das spielt ja ein bisschen jetzt auch das an, was wir eben auch schon gesagt haben. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, also es ist immer schön, wenn das jemand so beschreibt. Und Reinhard, ich kenne uns jetzt auch schon so ein bisschen und daher freut es mich umso mehr, ne? Gerade auch wenn es jemand beschreibt, der viele verschiedene Personalerkenntnisse auch schon lange da in der Szene ist. Aber nochmal, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern es geht immer darum, wo möchten wir uns auch hinentwickeln, eben als Personaler. Und ich glaube, genau diese Kombination, also wirklich Daten zu verstehen, Digitalisierung zu verstehen, sie zu verstehen, um am Ende menschlicher zu werden, eine viel, viel beste, viel größere Nähe zu haben zur Transformation und zu dem, was eigentlich passiert. Darum geht es. Und das ist etwas, was mich immer schon beschäftigt hat. Also ich habe schon in 2000, so in der ersten großen Internetblase, da hatte ich noch gar nichts mit Personal zu tun. Damals bei Lycos angefangen. Und damals habe ich total fasziniert, weil, wie man halt Internet-Geschäftsmodelle denkt. Und das war immer noch das Internet, ja. Geschäftsmodelle denken. Wir haben damals Klingeltöne verkauft, also ein unheimlich nachhaltiges Geschäftsmodell. Und es hat mich immer schon fasziniert, wie man neue Geschäftsmodelle baut. Und dann kam irgendwann die Komponente dazu, dass dieses Bauen von neuen Geschäftsmodellen halt sehr, sehr wirksam ist, weil man in dem Sinne das mit den richtigen Jobs, Menschen, Rollen, Aufgaben und natürlich Kultur baut. Und ich glaube, das fasziniert mich immer wieder. Und deswegen ist es für mich, alles, was mit Wandel und Veränderung zu tun hat, hat für mich ultimativ mit neuen Geschäftsmodellen zu tun. Und den Teil, den ich gerne reinbringen möchte, ist, wie man diese neuen Geschäftsmodelle eben von der People-Organisation zur Kulturseite dann in die Umsetzung bringt.
Vielen Dank. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Kannst du unseren HörerInnen exemplarisch auch ein paar Einblicke in deine Arbeit geben, was du so praktisch tust und dabei vielleicht auch herausstellen, wie du die Themen bei Viessmann voranbringst?
Ja, sehr gerne. Also für mich ist so, dass ich eigentlich so in der Art, wie ich arbeite, immer in 3 Jahren, 1 Jahr und 3 Monaten denke. Das sind immer so die, ne, so Timeboxing, was immer in meinem Kopf. Und ich habe auch den Eindruck, dass es gut schaffbar ist im Gehirn, irgendwie so in einem 3-Jahres-Horizont zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich, was sind die großen Themen für die nächsten 3 Jahre, die wir erreichen wollen. Und eins der großen Themen auf der Geschäftsseite ist natürlich, wir wollen über 80% unserer kompletten Produkte sollen halt rein auf erneuerbaren Energien funktionieren für alle Länder. Ja, darf man nicht vergessen, die Länder sind ja alle sehr unterschiedlich. Das heißt, das ist so für die nächsten 3 Jahre unser Ziel. Das heißt, von der People-Seite muss ich natürlich sehr stark mittragen. Kommunikation, Kultur, Befähigung. Das heißt, ich habe die großen Themen für 3 Jahre. Eines der großen Themen ist zum Beispiel das Thema Fähigkeitenaufbau, damit wir das Geschäftsziel schaffen. Oder ein anderes großes Thema sind die Geschäftsmodelle, wie ich gerade sagte, dass wir sagen, wir wollen so und so viel Prozent unseres Umsatzes soll eben mit Recurring Revenue, also mit wiederkehrendem Umsatz, also Lizenzgeschäft und so weiter, soll das halt funktionieren. Das heißt, neue Geschäftsmodelle. Und dann ist eben die Befähigung von den Mitarbeitenden, das zu tun. Und dann bricht man es runter und sagt, okay, aber auf dem 3-Jahres-Horizont brauchen wir diese Befähigung. Auf dem 1-Jahres-Horizont, was kann ich jetzt genau machen? Ja, daneben. Und dann haben wir uns ein praktisches Beispiel. Machen wir nicht irgendwie ein großes Lernprogramm, wo irgendwie 10.000 Mitarbeiter durchgehen, sondern dann suchen wir uns 2 Rollen, wo wir sagen, das sind die beiden wichtigsten Rollen, die wir in diesem Jahr befähigen. An den 2 Rollen hängen 1.000 Menschen vielleicht dran, aber es sind fokussiert 2 Rollen, das ist auch schaffbar. Und dann gehen wir eben in diese 3-Monats-OKR in einer Logik rein, wo wir sagen, in den 3 Monaten, was ist unser Meilenstein? Und mit dieser sehr klaren 3-Monats-Logik kommen wir eigentlich wunderbar klar und sind sozusagen auch, wie soll ich sagen, mit komplexen Themen schaffen wir die runterzubrechen. Und das ganze Thema Skilling und Reskilling ist ja ein großes, komplexes Thema. Und dann mache ich lieber weniger 2 Rollen, die dann immer richtig, als dann irgendwie so versuchen, global galaktische Programme aufzusetzen, die dann vielleicht in ihrer Wirkung dann am Ende doch nicht so wirkungsvoll sind. Erreichen mehr, sind aber erreichen vielleicht mehr Menschen, sind aber dann eben nicht so fokussiert und messbar, was wir dann eben auch auf weniger wollen schaffen. Das wäre so ein ganz praktisches Beispiel, wie ich arbeite.
Klasse. Und in deiner beruflichen Laufbahn hast du, wir haben es schon erwähnt, auch für Bertelsmann, Otto, Zalando, SAP und Hey Jobs gearbeitet. Also das ist ja wirklich eine Bandbreite und wirklich auch große Firmen dabei. Inwiefern haben diese Stationen deine heutige Sichtweise auf HR geprägt? Und was war dabei besonders relevant? Welche Station war vielleicht besonders prägend?
Die Station Bertelsmann und Otto, die du angesprochen hast, die da hatte ich noch gar nichts mit Personal zu tun, sondern das waren wirklich zwei Stationen direkt nach dem MBA, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich in die schöne neue Internetwelt, ja, Online-Welt rein. Bertelsmann Leikos, das war eben ein Portal, manche kennen das vielleicht noch, mit dem schönen schwarzen Labrador. Und ein Portal, die sich eben sehr stark im Online-Startup als Teil von Bertelsmann. Und bei Otto war es so, da war gerade der Wandel vom Kataloggeschäft zum Online-Geschäft. Das hieß damals neue Medien. Ja, so, das ist wirklich lustig. Und dieser Wandel, der hat mich fasziniert auf der Geschäftsseite. Und innerhalb Ottos hatte ich einen ganz tollen, und so ist es ja auch oft, dass man so seine, dass manchmal Glück oder Zufall ist, wie man so seine Leidenschaft oder das richtige Fernseher findet. Da hatte ich einen ganz tollen Personalchef. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, willst du nicht mal Personal arbeiten? Ich so, was machen die denn da? Ja, zum Beispiel Recruiting. Und dann sage ich, okay, nee, ich glaube nicht. So. Und dann hat er gesagt, mach mal ein Jahr, so Recruiting von den IT-Talenten, also von den Tech-Talenten. Und nach einem Jahr, ne, dann guckst du mal, ob das was für dich ist und so. Und da habe ich gesagt, ja gut, also ja, warum nicht? Und habe so eigentlich meine Leidenschaft gefunden. Und ich glaube, was daran toll war, war einfach, wie ich schon eben sagte, immer mit dieser mit dem Geschäftswandel im Blick, Geschäftsmodellveränderung im Blick. Und Recruiting hat ja eins zu eins, also direkte Wirkung sozusagen auf den Geschäftserfolg. Und das fand ich halt super, die richtigen Personen auszuwählen. Und dann sieht man die später dann irgendwie beim Mittagessen und die machen irgendwie einen super Job und so. Das ist schon, da multipliziert sich natürlich sehr stark diese Wirksamkeit, die man hat. Das fand ich total spannend. Und das hat mich sehr geprägt, muss ich auch sagen. Also auch Otto hat mich da wirklich sehr geprägt, darin einfach auch zum Beispiel auch, und dann, wir haben auch viel mit Startups gearbeitet damals, da auch neue Wege zu gehen und habe das wirklich eine tolle Personalarbeit gemacht. Richtig tief, würde ich sagen, verändert, so dass ich wirklich sage, die Personalarbeit muss anders gedacht werden, ist durch Zalando entstanden. Weil ich habe früh schon gemerkt, dass ich eigentlich nie gesagt habe, dass ich im HR oder Personalarbeit so. Nämlich war das immer die Business-Veränderung. Und dann habe ich durch Zalando eigentlich auch viele kennengelernt, die sehr stark gerüttelt haben an irgendwelchen alten Führungssystemen. Durch das schnelle Wachstum waren sowieso nicht genügend Führungskräfte da und irgendwelche Leistungssysteme, die auf einer linearen Wachstum basiert haben, haben nicht mehr funktioniert. Und so habe ich mich stark ausgestreckt, damals in 2012, 2013 so zum Silicon Valley, wo dann auch viele von den modernere Themen wie OKR und ne, dieses mehr Bedeutung und Purpose und wie überhaupt über Performance schon nachgedacht wird. Und da habe ich auch entschieden zu sagen, ich möchte kein HR machen, sondern es geht People und Organisation. Du wirst also, Sebastian, eigentlich nie von mir das Wort HR hören. Und selbst beim CHRO of the Year Award habe ich noch mit dem Rainer diskutiert, ob er nicht bei mir Chief People Officer draufschreiben kann auf mein Award, aber das habe ich leider nicht geschafft. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube, mich hat extrem tief geprägt, dass du in einem extrem schnell wachsenden Umfeld die klassische Personalarbeit einfach in einer linearen Welt funktioniert, aber in einer nicht linearen Welt nicht funktioniert. Und da würde ich sagen, habe ich meine ganz tiefe Prägung, wie ich einfach denke, in einem stark sich wandelnden Umfeld müssen wir bestimmte Dinge neu denken. Manche Dinge klappen super, dass da sind viele tolle Sachen auch drin aus der, sag ich mal, klassischen Personalarbeit. Es gibt aber viele Themen, wo wir einfach neu denken müssen und das dreht sich immer weiter. Ja, das dreht sich immer weiter.
Klar, klar. Vielen Dank. Ich habe verstanden, Frauke, dass das Thema lebenslanges Lernen dir wichtig ist und bin jetzt neugierig, was können Konzerne aus deiner Sicht in Bezug auf People Management von Startups lernen und auch umgekehrt?
Also ich stelle die Frage eigentlich immer genau umgekehrt. Ich sage immer, ich bin in einem Otto-Familienunternehmen, Bertelsmann-Konzern, SAP-Konzern, Bertelsmann-Familienunternehmen, also diese vielen Wechsel, ne, und Startup-Umfeld jetzt mit HeyJobs, auch ein ganz, ganz tolles Startup, schnell wachsend und so, ist für mich immer die Frage, was ist denn der rote Faden? Was ist eigentlich der rote Faden, der immer funktioniert, egal welches Umfeld? Was ist eigentlich, what's true? Was ist ultimativ die Wahrheit, ja, die immer funktioniert? Und das versuche ich eher heraus zu destillieren. Und ist für mich auch eigentlich die spannendere Frage, als die Unterschiede rauszuarbeiten und was sie voneinander lernen können.
Sehr schön. Kommen wir zu einem weiteren Thema und das Thema Performance Management. Da plädierst du für die Performance-Messung von Teams und nicht von Einzelpersonen. Und ich finde das, kann nur sagen, sehr fortschrittlich. I like. Und bin neugierig, wie setzt ihr das bei Fissmann um? Und was habt ihr bisher damit für Erfahrungen gemacht?
Also ich glaube, diese Frage nach Performance-Management, ja, die ja im Grunde, wenn man es auf Deutsch sagt, das Managen von Leistung, ja, das ist ja in sich schon mal, also ganz schön schwerfällig, ja, dass ich manage Leistung. Ich glaube, Leistung ist am Ende eine Frucht, ja, ist ein Resultat. Was entsteht eigentlich davon, wenn man Arbeit gut organisiert und wenn Klarheit in Rollen ist, Klarheit in Entscheidungswegen, Klarheit in Informationswegen und so weiter, wenn eine Ordnung geschaffen ist, sodass es da irgendwie auch ein Modell gibt, das funktioniert, dann ist Leistung eigentlich nur noch eine Frucht. Und dadurch, dass heutzutage die Arbeit so organisiert ist, dass niemand mehr allein nicht für was verantwortlich sein kann. Das hat sich auch total gedreht. Die Tools sind heute so Team-Tools. Die Teamziele und so weiter und so weiter. Du schaffst gar nicht mehr, die Rollen so zu schneiden, dass sie eigentlich allein verantwortlich sind. Und deswegen finde ich es veraltet, ja, klassische Personalarbeit ist, eine Einzelperson bekommt ein Ziel. Aber die Einzelperson kann das Ziel ja gar nicht beeinflussen, braucht also immer das Team. Und von daher finde ich das wirklich überholt, zu versuchen, Datenpunkte der einzelnen Person in Leistung zu übertragen. Was ich weiterhin gut finde, ist das Thema Entwicklung, zu sagen, eine einzelne Person hat eine Persönlichkeit und in ihrer Persönlichkeit entsteht ein Verhalten, entsteht eine, sag ich mal, Art zu arbeiten und da kann man sich weiterentwickeln. In die Stärken rein, in die Themen rein, die man lernen muss. Dann bin ich weiter ein Fan von. Aber die Frage nach Leistungsdaten auf eine einzelne Person, von dem halte ich nicht so viel. Und deswegen plädiere ich dafür, es korrekt, Leistung auf Team zu messen. Es gibt aber im Augenblick kaum Tools, die das gut können. Deswegen habe ich das bei Fissmann jetzt im ersten Schritt so gemacht, das, was ich eben erzählt habe von den Fähigkeiten aufbaut, dass wir sagen, wir nehmen Rollen, nehmen wir zum Beispiel eine Rolle, die sich stark verändert und die Personen auf der Rolle gehen halt zum Beispiel durch so ein bisschen Programm, ne, entwickeln sich auf der Rolle. Wir suchen aber keine Daten der Einzelperson, ob sie jetzt die Fähigkeiten kann oder nicht kann oder wie gut sie die kann. Das wären ja dann so klassische Leistungsdaten. Und so setzen wir das eigentlich um, dass wir ein Stück weit das wegnehmen, was so sehr stark Leistungsdaten der Einzelperson ist, weil das halt viel, viel schwerer ist. Das ist ja eigentlich oft falsch. Entwicklung ist wieder was anderes. Aber was wir noch nicht haben, was ich mir aber stärker wünsche, ist, dass wir sagen, wie misst du jetzt außer über OKRs? Da kann man es eigentlich ganz gut. Aber wie kriegst du jetzt eigentlich raus, wer die besten Teams sind und wie kannst du dann das Team fördern, anstatt vielleicht eine Einzelperson aus dem Team rauszunehmen? Da gibt es kaum Tools für, wenn man eine tolle Idee für so ein paar, die vielleicht jetzt zuhören und Startup gründen wollen. Da gibt es Diagnostik-Tools, die man so ein bisschen nehmen kann, aber es ist noch ein OKRs und so Sachen, viele Kollaborationstools, aber ist noch nicht was Gutes da. Und ich muss ehrlich sagen, solche Sachen brauchst du auch Technologie für. Von daher würde ich das gerne mal in den Äther schmeißen, dass da wirklich jemand Lust hat, da mal was zu gründen.
Dann schauen wir mal, ob da was zurückkommt. Also ich denke auch, der Bedarf ist auf jeden Fall da und dann hoffen wir, dass es kreative und fähige Leute da draußen gibt. Sehr schön. Beim Frage- und Antwortspiel bei der Verleihung mit Rainer Straub, wo du eigentlich nur einen Satz immer sagen solltest, gab es ein paar Themen, die sich gar nicht so schnell und so kurz beantworten ließen. Deswegen wollte ich dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, auf ein paar Punkte näher einzugehen.
Das war auch eine gemeine Übung. Ja. Da wurde so eine große, globalgalaktische Frage gestellt und ich musste die mit einem Wort beantworten. Ja. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Dachte ich, okay, das
Ja, ist wirklich auch ein bisschen gemein. Und genau, aber daher jetzt auch nochmal die Möglichkeit und die Frage. Ein Thema war, glaube ich, die 4-Tage-Woche bei gleichem Lohn, dass die in den nächsten Jahren größere Relevanz bekommen wird. Und da ist wohl wichtig auch, dass die Diskussion einfach breiter sein müsste. Und magst du dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Die Diskussion um 4 Tage ist ja eine Limitierung darauf, dass es eigentlich darum geht, irgendwie Arbeit in 4 Tagen zu schaffen. Und ich sage überhaupt nicht, man kann nicht Arbeit in 4 Tagen zu schaffen. Aber es soll ja darum gehen, dass es einen besseren Ausgleich für die anderen Themen, die man sonst noch so in seinem Leben hat, eine Familie, Kinder, Ausruhen, Hobbys, was immer, Selbstständigkeit, was immer man noch machen möchte. Und die Frage, die mich mehr beschäftigt, ist, was machen wir denn in den 7 Tagen oder was machen wir dann in den 3 Tagen, die wir dann eben nicht offiziell einem Job nachgehen? Ich will überhaupt nicht anzweifeln, dass man nicht Jobs auch in 4 Tagen schaffen kann. Darum geht es überhaupt nicht, sondern mir geht es darum, eine breitere Diskussion zu haben, wie wir es denn schaffen, unsere Zeit wirklich gut zu nutzen in den 3 Tagen. Und ich sehe es auch ganz oft, wenn Menschen zurückkommen, auch viele in meinem Freundeskreis zurückkommen, irgendwie nach dem Urlaub und wieder so ganz aufgeladene Batterien haben und dann nach sehr kurzer Zeit die Batterien wieder leer sind. Und dann stelle ich mir halt die Frage, ist das Problem, ist eben nicht, was dann in der, also das Thema ist doch eher, wie schaffe ich es eigentlich gleichbleibend, ja, über 7 Tage, meine Batterien, klar geht es immer mal hoch und runter, aber dieses Leerfahren der Batterien, das ist eigentlich, was mich beschäftigt. Wie schaffen wir das denn über 7 Tage? Und da weiß ich nicht, ob es jetzt hilft, die Arbeit auf 4 Tage zu packen oder sie gleichmäßig auf 7 Tage zu verteilen. Das wird alles sehr unterschiedlich sein. Ich würde gerne die Diskussion breiter fassen, als nur auf die 4 Tage zu diskutieren.
Prima. Sehr schön. Als zweiten Punkt ging es da um bei dem Gespräch und bei den Fragen um die Arbeitszeitenerfassung und Flexibilität. Und da bin ich natürlich jetzt auch neugierig, noch mal kurz was von dir dazu zu hören.
Das ist eigentlich ein ähnliches Thema, wie wir gerade mit der 4-Tage-Woche beschrieben haben. Die Bedürfnisse der Menschen und der Teams, ja, eben nicht nur den Einzelpersonen der Teams, die sind wirklich, wirklich unterschiedlich. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir in unserem in Deutschland, mit unserem deutschen Arbeitsrecht nicht verpassen, dass wir auf einmal als Standort, als sag ich mal, Talentstandort, dass es unattraktiv wird. Das ist wirklich mein Hauptthema dazu. Es ist ja eh schon das Thema mit Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit und wir schützen die. Ein absoluter Fan davon. Diejenigen, die keine eigene Stimme haben, für diejenigen, die es besser ist, wenn man sich organisiert, da auch eine gute Mitbestimmung zu haben, wirklich. Das kann sozusagen mein lieber Betriebsrat hier bei Fissmann absolut unterschreiben. Ich bin ein absoluter Fan davon, sich zu gruppieren und gemeinsam eine Mitbestimmung zu finden an der Stelle, wo du eben nicht eine eigene Stimme hast. Aber es gibt eben genügend Menschen, die ihre Bedürfnisse, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, in welchen Vertragskonzessionen sie arbeiten, wie sie mit Zeit umgehen wollen, versus Arbeit umgehen wollen, wie sie das alles sehen. Wir brauchen deutlich flexiblere Gesetze. Und wenn wir an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiarbeiten, dann werden die sich Jobs im Ausland suchen und dann haben wir ein Problem mit unserem Standort hier in Deutschland. Und das ist etwas, und ich will den Podcast hier positiv beenden, deswegen ist das ein Thema, was mich schon aufregt, sage ich auch ganz ehrlich, und für mich einfach teilweise auch schwer ist zu verstehen, ja, warum wir an manchen Stellen sehr streng sind, sehr limitiert sind, unter sozusagen dem Motto, wir beschützen die Leute. Das verstehe ich. Aber es gibt verschiedene Gruppen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und wir dürfen uns die Flexibilität nicht nehmen lassen. Und deswegen habe ich da schon eine hohe Emotionalität bei bestimmten Gesetzen und Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich vorbei an dem, was wir und was die Menschen auch, was wir brauchen als Standort Deutschland und was auch die Menschen möchten. Und deswegen finde ich es teilweise wirklich schwierig.
Vielen, vielen Dank für diese Einsichten. Und ja, damit kommen wir auch langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Ich habe aber noch eine Frage. Magst du uns zum Abschluss unseres Gesprächs jetzt noch mitteilen, welche HR-Trends, obwohl HR, ich habe ja gelernt jetzt, ne, also welche People vielleicht auch Trends oder People and Organization Trends du für 2023 ganz vorne siehst?
Gerne. Eines der großen Themen, die sich jetzt auch schon ein bisschen länger ziehen, ist ja natürlich die ganze Frage nach Skills, also die ganze Frage nach Fähigkeitenaufbau. Und an dieser Stelle genau, was ich gerade gesagt habe, wie kann ich eigentlich Skillbuilding machen und Fähigkeitenaufbau machen, ohne in die doch sehr teilweise bürokratisch, teilweise schwierigen eine Einzelbewertung zu kommen. Ich glaube, da ist ein schöner Trend, wie kann ich eigentlich mit mehr Geschwindigkeit und effektiver Lernprogramme, Trainings, Fähigkeitenaufbau machen. Das ist eins der großen Themen. Das zweite Thema ist eben Nachhaltigkeit. Wie kann eigentlich Nachhaltigkeit Teil von der Geschäftsstrategie sein? Nicht, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Und welchen Teil hat sozusagen People darin? Und ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Digitalisierung. Da habe ich gerade mit einer Freundin in der Küche länger darüber gesprochen, dass das einfach nicht an uns vorbeigehen darf als Personal. Da eben auch mitzugestalten, weil eben auch Nachhaltigkeit extrem viel mit Kultur, Haltung, Lernen zu tun hat. Und von daher ist es umso wichtiger, dass wir den Trend, in Anführungszeichen, dass er nicht an uns vorbeigeht, sondern dass wir an der Stelle uns wirklich gut überlegen, wie sieht denn Nachhaltigkeit aus. Und das dritte Thema, was sicherlich auch überhaupt nicht überraschend ist, ist so diese ganze Frage nach was brauchen wir jetzt nach 3 Jahren, sagen Corona, Lieferengpässe und so weiter? Was braucht es anders? Also wie inwieweit sich auch die, sag ich mal, nächste Generation, auch die Generation nach Gen Z sich sozusagen aufstellt, was brauchen die, um halt wirklich auch produktiv zu sein und irgendwie mittendrin zu sein. Ja? Und was, wo uns im Teil vielleicht ein bisschen Stresskapazität verloren gegangen ist, Umgang mit Konfrontation verloren gegangen ist und so weiter und so weiter. Und da irgendwie auch zu gucken, wie können wir das von der Personalarbeit in Organisationen auf eine gute Art und Weise auffangen, ja, ohne da irgendwie unsere vorneweg beim Wandel da auch zu verlieren.
Sehr interessant. Also es bleibt also spannend, muss man dazu sagen. Ne? Und
auf jeden Fall.
Eine allerletzte ganz kleine Frage hätte ich jetzt noch. Wo hast du eigentlich deinen Award platziert?
Ja, also mein Award ist eindeutig ein Team Award und deswegen muss er natürlich mitten ins Team rein und steht deswegen bei mir bei der Arbeit direkt. Also von daher, weil das ist für mich nicht, wie ich eben schon sagte, ich glaube, der hat weniger mit mir zu tun, als das, als die Projektion auf die Zukunft. Und von daher steht er mitten drin.
Das finde ich eine schöne Sichtweise. Sehr schön. Frauke, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Insights. Und schön, dass du bei uns warst.
Ja, Sebastian, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich jetzt nochmal die Chance hatte, ein bisschen tiefer reinzugehen in die Themen, die natürlich auch in Rainer aus Personalmagazin interessiert hat. Und ich freue mich natürlich sehr auch darüber, für jeden einzelnen Zuhörerin, gerne auch einfach über LinkedIn oder so mich kontaktiert. Also überhaupt kein Problem, wenn es da irgendwie auch gerade so um inhaltliche Themen oder Fragen geht, immer gerne.
Spitze. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Transformation, Nachhaltigkeit, neue Arbeitswelt, dann schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de@mercer.com. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.